Hallo Maria, hallo Alexander, hallo Yvonne, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Interview übers Internet mit euch beiden. Hallo.
Hallo, Devasito.
Hallo, sei gegrüßt.
Hallo, Yvonne.
Oh, hallo. Schön.
Ja,
Schön.
eure Homepage heißt Nichts Leere. Das heißt, wahrscheinlich nicht, ihr habt keine Leere oder vielleicht doch, weil das, die Leere wird da auch mit H geschrieben, nicht mit 2 E zum Beispiel. Was bedeutet das? Die Leere vom Nichts und ist das Nichts irgendwas oder was könnt ihr dazu sagen?
Du anfangen? Nee, du. Ja, du hast die Homepage gemacht. Ja, wir haben überlegt, wie lösen wir das Dilemma, mit Menschen zu kommunizieren, über was, über das man auf einer Seite auch schwer kommunizieren kann, weil man es nicht mit Worten beschreiben kann. Weil es ein sehr intuitiver, persönlicher Zugang ist. Und wir haben aber doch gemerkt, dass die Menschen Interesse daran haben. Ich habe ja vor 10 oder 12 Jahren auch schon darüber geredet und inzwischen ja auch 3 Bücher darüber geschrieben. Und wir haben dann für uns beschlossen, also es gibt auf der einen Seite nichts zu lehren, mit H geschrieben, weil man jemandem nicht beibringen kann, das, was er schon ist im Innersten. Und auf der anderen Seite kommen aber Menschen und sagen, bring mir was bei. Also ist irgendwo ein Dilemma, oder wie seid ihr dorthin gekommen? Oder welche Tipps könnt ihr uns geben? Und so ist also schon mal irgendwo dieses Wortspiel entstanden, nichts Leere. Also auf der einen Seite ist es was Ungreifbares. Also deshalb haben wir nichts auch klein geschrieben. Es ist jetzt nicht das Nichts, so ein Namenwort, ein Gegenstand. Dann ist es eher ein Zustand, wo zum Beispiel keine Gedanken sind oder sind welche da, das ist am Ende auch egal. Also ist es nicht greifbar. Und wenn wir versuchen, es zu greifen, ist es nicht mehr komplett das, was eigentlich gemeint ist. Und auf der anderen Seite eben Leere, dass man das zwar nicht vermitteln kann, dass man aber unter Umständen schon Menschen zeigen kann, was diesem Erkennen im Weg steht oder was sie hindert, dass sie das bei sich selber wahrnehmen. Man kann sozusagen wie mit einer Taschenlampe auf Hindernisse leuchten und dann kann derjenige, wenn er möchte, selber nur hingucken und in die Richtung weiter forschen. So würde ich das jetzt mal ganz grob umschreiben.
Hat das nichts was mit Identifikation zu tun? Also, solange ich mich mit einem Ich als jemand, der ich bin, identifiziere, sehe ich ja auch alles andere als Dinge bzw. Menschen, Personen, also als was Getrenntes. Wie ist es bei euch? Seht, wie weit seid ihr mit euch selber identifiziert?
Das ist unterschiedlich.
So
Also,
viel wie wir wollen.
ja, genau. Also, man gerne auch 3 Kinder und dann haben wir eben gemerkt, wir haben ja auch experimentiert, ne? Und wir haben einfach festgestellt, dass wenn das Ego gesund da ist, also die wirkende Mama, ne? Und mit einem Teil aber auch die denkende Mama, dass das für die Kinder viel wertvoller ist, als wenn ich es aus dem Selbst heraus. Also wir haben festgestellt, da kommt nichts Gutes bei rum, weil Kinder brauchen eben diese Grenzen und den Rahmen und eine gute Führung, sag ich mal, ne?
Ja, Kinder brauchen beides. Oder auch im Alltag haben wir festgestellt, wenn man im Büro ist oder irgendwo, so jetzt im ganz, wie sagt man, im Tagesgeschehen, im Operativen, ja, und man muss logisch nachdenken und der Chef möchte irgendwie ein Ergebnis. Ja, da muss man zum gewissen Teil eben auch da in diese Welt reingehen und sich damit arrangieren und schauen, wie geht man da am besten und heilsamsten damit um. Und ja, das ist ein Spiel.
Ich würde auch sagen, es ist ein ständiges, also je nachdem, wie man da im Leben oder in welche Situation man jetzt was braucht.
Aber genau, also Kinder können auf der einen Seite, sind die ja ständig auch im Samadhi oder beim Essen oder und auf der anderen Seite brauchen sie aber auch Grenzen. Also wie Goethe gesagt hat, sie brauchen Grenzen und sie brauchen Wurzeln und Flügel. Und dieses Gleichgewicht, was ja am Ende auch nicht getrennt ist, ich denke, da sind wir jetzt fast schon im Alltag, beim alltäglichen Leben, das in Balance zu halten, ist so die tägliche Herausforderung.
Wenn ihr von euch selber sprecht, also wenn ihr ich sagt, was ist das dann? Also, oder ist das überhaupt irgendwas?
Ein Ausdruck des Moments.
Das kommt jetzt auch drauf an. Also ich würde sagen, es kommt darauf an, aus welchem Bewusstseinszustand ich die Frage beantworte. Also ob ich jetzt sehr in diesem Zustand des Seins verweile, dann wäre die Antwort wahrscheinlich sogar, ich kann es gar nicht sagen, was ich bin. Weder nichts noch nichts oder so irgendwas. Wenn das Bewusstsein eher ins Tagesbewusstsein geht, würde ich sagen, ich bin jetzt Alexander, der mit Yvonne und Devasetu spricht. Also am Ende kommt es darauf an, auf dieser Skala des Bewusstseins, wo man sich gerade befindet, aus welchem Bewusstseinsgrad man gerade antwortet. Es ist aber beides richtig.
Und redet ihr mit euren Nachbarn und so, würdet ihr nichts sagen, was mehr Richtung Advaita oder Non-Dualität ist? Also redet ihr wahrscheinlich ganz normal, also habt ihr eine ganz normale Ausdrucksweise, ne? Das berichten ja die meisten.
Genau. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum wir jetzt zum Beispiel auch das Interview hier machen. Auf der einen Seite sind wir im Alltag ganz normal, das führt aber auch dazu, dass die Leute uns auch nicht wirklich erkennen oder zumindest die vielleicht mehr über uns erfahren möchten, die sehen da nicht mehr, weil da oft auch so dieses Bild entsteht, das ist dann auch alles, ne, Maya und Alex beim Einkaufen und fertig, zweimal Pommes und einmal Hühnchen oder so. Und dann trifft man aber Leute, wo man merkt, da soll es eigentlich tiefer gehen. Und deshalb haben wir oder ich auch nach 8 Jahren beschlossen, wir zeigen uns doch wieder auch ganz bewusst, jetzt in der Form, wie wir es hier gerade tun.
Man kommt irgendwie nicht drum herum, trotz alledem.
Man kommt aus der Nummer nicht raus.
Ja.
Ja, mich würde noch interessieren, ihr habt gesprochen davon, also am Anfang bei den Kindern kommt da ist es gut, wenn die also jemanden, einen Ansprechpartner haben eigentlich. Aber selbst oder so hat es so offen, dass da keine Grenzen oder so gesetzt werden können. Aber kann man sich das denn aussuchen? Also ob jetzt ein Ich da ist oder keins oder hat man da so wirklich die Wahl, dass man sich überlegen kann, wie spreche ich jetzt oder woraus spreche ich jetzt?
Das kommt auf die Situation tatsächlich drauf an. Also wenn ein Kind jetzt hinfliegt und sich total im Schmerz auflöst, dann versuche ich jetzt als Mutter da das nicht nicht zu betütteln, nicht in diesen Schmerz, in dieses, wo das Kind sich befindet, sondern versuche es umzulenken und das klappt ja auch meistens und da merkt man ja schon kurz Ego. Ne? Ich, mein Schmerz tut mir sehr weh und wo man versucht, einen anderen Switch aufzulegen, zu sagen, sobald du an etwas anderes denkst, vergeht der Schmerz und dann merken die Kinder oft auch, okay, also ich kann schon da hin und her switchen. Ja? Wenn ich da drin bleibe, dann habe ich vielleicht 2 Stunden Schmerzen am Knie. Aber wenn ich mich jetzt mein Bewusstsein woanders hinlenke, dann klappt das auch meistens. Ne? Oder welche Frage hatte
ich? Ja, ich dachte eigentlich so als Erwachsener, ob man sich das überlegen kann. Ja, jetzt spreche ich aus dem freien Bewusstsein oder aus dem Ego. Kann man das wirklich entscheiden? Oder passiert das irgendwie?
Also ab einem gewissen Punkt gibt es da vielleicht auch gar keinen Unterschied mehr. Selbst wenn ich jetzt komplett nur aus dem Ego, ganz blöd aus dem Ego sprechen würde, wüsste ich irgendwo in mir, dass auch das Ausdruck, also des Selbst oder des Nichts ist. Also insofern machen wir uns da, denke ich, gar nicht so viel Gedanken drüber. Aber ich glaube, bis man dort ist, ist es schon auch wichtig, das zu reflektieren oder über das Gefühl, über das Bauchgefühl, über die Intuition zu gehen, dass man sich selber auch kennenlernt, dass man auch selber seine eigenen Facetten des Bewusstseins kennenlernt. Ich denke, wir machen das jetzt so ganz im Alltag gefühlsmäßig. Wie ist es gerade angebracht? Gibt doch Leute, ne, bei dir letztens, Maria singt ja, wir haben ja auch eine Band und Musik, die für sich gesungen. Wir leben hier relativ ruhig abgeschieden, da kann man auf der Straße rumlaufen und singen und da guckt keiner. Und dann ist jemand hinter dir hergelaufen, ne? Und hat gesagt, wie kann man nur so scheiße gut gelaunt sein, ne? Weil ihr selber ging es nicht gut, also angesprochen hat sie sich dann. Und das war jetzt eigentlich was mitten im Alltag entstanden ist und mit fremden Leuten und wo man aber merkt, oder bei dir war es dann so, da ist jetzt richtig auf der Ebene zu antworten. Ja. Also und so entscheiden wir das also ganz situativ.
Also selbst wenn ich mal aus dem vollen Ego reagiere, bin ich mir trotzdem bewusst, dass es das Ego ist. Und deswegen hafte ich nicht daran.
Ich würde natürlich noch interessieren, wie ihr da hingekommen seid, oder das Nichts in Anführungsstrichen zu entdeckt zu haben, wie das gekommen ist.
Also bei mir hat es angefangen, du meintest den spirituellen Weg.
Ja.
Also bei mir war es durch Zen-Buddhismus, bei dir ja auch, ne, durch Meditieren.
Ja, wir haben einen langen Weg hinter uns.
Ja. Viele Jahre Meditation und bis zum gewissen Punkt. Und die.
Aber es war schon noch diszipliniert. Also das ist ein Punkt, den finden wir wichtig. Also auch wenn man heute sagen kann, alles ist, wie es ist und gut ist es, war es bei uns doch auch ein Weg, der hat sehr viel Übung und Disziplin und Schulung und Meditieren ohne Ende und auch mit Meistern, die Reflexion, die Spiegelung, die Provokation von Meistern vor allem auch. Dadurch die Selbstbeleuchtung, also unser Weg hatte viele Facetten.
Mhm. Wir haben auch sehr viel ausprobiert, aber das, was immer Bestand hatte, war eben die Zen-Meditation. Die haben wir toujours auch heute noch, also die ist auch immer noch präsent.
Also kontemplativ, also das, wir haben praktisch ungegenständlich meditiert, das machen wir heute auch noch, wenn uns danach ist. Oder Samadhi nennt man das ja auch, dass man einfach im Jetzt ist, ohne Gedanken. Wir wissen auch viele Leute, die dann am Ende Einblick in die Sachen haben und sagen, ah, das braucht man alles nicht und alles Quatsch und wer soll irgendwas erkennen? Aber es ist doch schon, also mit unserer Erfahrung, dass diese Übungen, die wirken. Die haben Wirkung und also wir würden das heute nicht trennen. Es war ein Teil von uns.
Ja.
Ja. Wir können es eigentlich auch empfehlen.
Hört nicht auf. Die Praxis hört nicht auf. Also ihr macht das immer weiter trotzdem.
Also wir haben mal eine Zeit lang aufgehört und haben das so im Alltag. Also man muss ja nicht immer alles. Wer sagt denn, was man machen muss? Ne? Das spürt man dann irgendwann mal selber. Oh, heute bin ich sehr aufgewühlt, heute sitze ich einfach mal eine Runde. Ne? Nur das eine vergisst man sowieso nie, wenn man es erfahren hat. Also ob du jetzt was machst oder nicht, aber es ist ja doch ein Körper und wenn man weiß, Qigong oder das tut dem Körper gut oder Schwimmen oder Wandern, dann macht man es einfach. Ne?
Und wir sehen da aber auch gar keinen Unterschied mehr. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Anführungsstrichen meditieren, auf dem Kissen sitzen und also wie gesagt ungegenständlich, also nicht mit Gedanken oder mit irgendwelchen Dingen im Kopf arbeiten, das ist gar kein Unterschied, ob man irgendwo am See sitzt und den Wellen zuguckt oder ob man irgendwo einen Spaziergang macht oder ob man einkaufen geht. Also es ist ja auch im östlichen Kulturkreis ganz normal, da sitzt man auf dem Boden. Und das heißt, da, wo das herkommt, war das eine ganz alltägliche Haltung auch. Also es hat jetzt nichts so Besonderes in dem Sinn. Aber es ist doch nochmal irgendwie ein Ritual.
Ja, ich würde auch sagen, das Sitzkissen ist einfach so ein Ritual, wie wenn man sich eine schöne Kaffeetasse mit Untertasse morgens gönnt und nicht irgendwo so ein komischer Humpen, ne? Sondern einfach so ein Ritual. Und es macht Spaß.
Und ungegenständlich meditieren, glaube ich, habt ihr den Begriff benutzt, heißt, dass man also keine Methode dabei anwendet, also nicht auf den Atem achtet oder, aber ist so allgemein die Einstellung da nach innen zu schauen dabei oder ist da gar keine Einstellung, nichts dabei?
Also ungegenständlich, damit meine ich jetzt auch einen Unterschied zum Beispiel, ob ich jetzt visualisiere oder ob ich mit mir selber bewusst ins Gespräch, weil ich irgendwas klären möchte, also ob ich in, das wäre eher gegenständlich und also selbst wenn ich den Atem beobachte, ist das für mich nicht unbedingt gegenständlich. Also man geht dann eher in die Beobachterposition und Man wird eigentlich eher der Atem durch die Atembeobachtung, man wird eins mit dem Atem, das kann man dann wenig differenzieren, aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich setze mich hin und hier bin ich und ich habe ein Thema und oder ich visualisiere was, dann ist die Trennung relativ groß. Das kann auch Vorteile haben, je nachdem welches Ziel man verfolgt, aber das ist jetzt nicht die Art für Senkung, die aus unserer Sicht eben dazu führt, dass man das auch alles hinter sich lässt.
Und wie ist diese Art der Versenkung, die förderlich ist in euren Augen?
Du meinst, ob es ein Ziel gibt?
Ja, aber jetzt bezogen auf Meditation, zum Beispiel, ich habe einfach den Impuls, also bei mir ist schon zum Beispiel der Impuls da schon, jeden Tag noch zu meditieren und eine Zeit lang habe ich auf bestimmtes Chakra meditiert und früher habe ich eigentlich auch gerne einfach nur die Einstellung gehabt, so nach innen zu schauen bei der Meditation und sonst nichts und ich frage mich, ist das vielleicht auch schon zu viel oder ja.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man in allererster Linie die totale Präsenz versucht zu, aber nicht mit versuchen, weil da ist ja auch wieder ein Tun.
Ja, indem man die isst.
Ja, und das, aber das kommt ja irgendwann. Ne? Irgendwann stellt man dann fest, ah, ich beobachte mich, oh, ich beobachte den Atem, ah, ich betreibe gerade Selbstgespräche. Oder ich möchte etwas klären. Und wenn das alles mal, also wenn man das alles lässt, dann kann diese Präsenz möglicherweise erfahren werden.
Ne? Ja, vielleicht ist so, die wird dann einfach nicht gestört von unserem Denken, was sich dazwischen schiebt und ist dann das Einzige, was übrig bleibt. Also es ist so die Stille im Geist. Und je mehr ich mit dem Geist arbeite, das ist nicht schlecht, also nicht, dass das so rüberkommt. Es gibt ja auch Formen wie Traumyoga oder Hypnose oder also es hat alles seine Berechtigung. Aber es ist wie Buddha sagt, wenn man das Gefäß mit dem Dreckwasser stehen lässt und einfach mal sich alles setzen lässt, dann wird es von alleine wieder sauber, das Wasser. Oder man kann dann durchgucken auf den Grund. Und so ist es da eben auch. Also in der ungegenständlichen Kontemplation eigentlich wäre der richtige Begriff. Dann lässt man den Geist still werden. Ja, und das ist auch alles.
Und die Gedanken vorher, alles, was so mit Tun ist, vergleiche ich immer ganz gerne mit der Zwiebel. Eine Schicht, ich sehe, da tut sich was, die Schicht weg. Da will ich wieder was tun, Schicht weg. Und dieses, bis dann auch der Beobachter wegfällt. Und dann, was bleibt, wenn du die Zwiebel fertig geschält hast, alles mal abgearbeitet hast, dann ist eben dieses Nichts, was man ja irgendwie benennen.
Ja, ich glaube, der interessante Punkt ist wirklich das Wegfallen des Beobachters. Also ich denke mal, wenn man jetzt kognitiv meditiert, ist der Beobachter so das Letzte, was man wahrnehmen kann. Oder dass man sich als Präsenz wahrnimmt oder als Gewahrsein, wie auch immer man das nennt. Und dass da aber doch dann immer noch eben was ist, was das alles wahrnimmt und was dann nach der Meditation sagen kann, ich habe mich als Gewahrsein gespürt. Da ist dann die Frage, noch tiefer reinzugehen, wer hat das wahrgenommen, wer hat das gespürt. Da ist man so in der letzten Bastion, kann man aus meiner Erfahrung sagen, so vom, ja, ich möchte auch nicht sagen, ich behaftet, aber vom dualen Denken. Da ist also noch irgendetwas, was etwas anderes erkennt. Und wenn das auch noch wegbricht, dann löst sich alles komplett auf. Das ist dann...
Muss aber nicht in der Meditation.
Es muss überhaupt also, nicht, genau.
Das nimmt man ja mit in den Alltag. Und das ist ja das Schöne an, wenn man etwas, eine Übung macht, egal welche die ist, die wirkt ja. Und deswegen sind wir eben Befürworter von Praxis.
Also das wirkt nach. Ja. Also bei mir war zum Beispiel jetzt dieser Moment im Büro, also völlig mitten im 13. Stockwerk mit irgendwelchen Managern, ging das 2 Wochen lang. Also hat einfach nachgewirkt. Ne? Bei dir war es eher auf dem Kissen.
Ja, bei mir war teils Kissen, teils auf dem Kissen, aber teils beim Telefonieren mit unserem Dao-Meister. Ne? Beim Telefonieren, klack, fällt dann alles ab. So. Und aber es, wie gesagt, es muss ja nicht beim Meditieren. Ich glaube, ganz wenige, wo es auf dem Sitzkissen oder beim Charlie war es, glaube ich, in der Eisdiele, also als er sich mit seinem Meister unterhalten hat. Aber die Praxis davor, die darf man halt nicht vergessen, ne? Wie man da, diese Investition, die ist wertvoll.
Ja, ist schon eine Schulung, vielleicht auch eine Konditionierung, wie der Geist arbeiten hat.
Ja, und ist es wichtig, keine Erwartungen zu haben, also einfach nur offen zu sein, was passiert. Also der Geist kann sich auch vieles vorstellen. Und wenn man eine Erwartung hat und sich was vorstellt, kann man vielleicht da auch in was reinrutschen, was nur eine geistige Vorstellung ist, was man aber für real oder authentisch hält.
Projektion. Jetzt, ja, wenn ich mich jetzt allerdings hinsetze und sage, ich will keine Erwartung haben, dann habe ich auch schon einen starken Willen. Also dann habe ich ein starkes Ziel. Das ist eine Zwickmühle, kann das sein. Also keine Erwartung zu haben, geht eigentlich nur, indem ich wirklich auch keine habe. Und, ja. Und wenn ich die nicht habe, dann rutsche ich da automatisch schon rein, worum es geht.
Das ist immer so Messschneide, ne?
Ja.
Also irgendwo habe ich mal gehört, dieses Letzte zu erkennen heißt, oder das geht nur, wenn du das Letzte bist. Also du kannst es nicht erkennen, du kannst es nur sein und dadurch findet das Gefühl statt, vielleicht irgendwas erkannt zu haben. Aber es ist auf Messerschneide, ja. Ja, es ist eine Gratwanderung.
Ja. Und ich sage auch immer, ich habe ganz viele im Zen-Kloster kennengelernt, wenn man sie gefragt hat, warum bist du hier? Und so, ja, meditieren, schön. Und ich habe dann immer gedacht, Mensch, wir sind doch alle hier, um Erleuchtung zu erlangen. Wir müssen doch alle Erleuchtung, weswegen sind wir denn sonst hier? Und da habe ich dann immer gemerkt, so die Weiteren, die Fortgeschrittenen, die haben einen dann immer so angeguckt und haben nicht geantwortet. Und heute weiß ich, warum. Weil am Ende gibt es ja nichts, was erleuchtet werden kann. Aber der Weg dahin, der ist halt eben mit dieser Selbstdisziplin. Also du musst es so paradox es klingt, du musst es wollen, um es dann später wieder zu lassen, um auch zu erkennen, du kannst nichts haben. Ja?
Es ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn man, wenn wir unseren Kindern Schwimmen beibringen wollen, die haben das hier im See gelernt, wir wohnen am See, wenn man jetzt einfach nur sagt, das Wissen zu schwimmen ist ja bereits in dir, ich kann dieses Wissen nur befreien und das Kind dann ins Wasser schubse, dann wird das so nicht funktionieren. Oder wie beim Fahrradfahren, also wenn ich sage, das Fahrradfahren, das Wissen, das ist in dir, man muss es trotzdem üben, also das Kind muss diese Erwartungshaltung oder vielleicht spürt es auch, ja, ich kann es, aber ich krieg's nicht hin, kognitiv, physisch, und das muss dann umgesetzt werden, körperlich, und also aus unserer Erfahrung keine Dinge, die man trennen kann. Und da kann man auch in so eine Vorstellung kommen, weil das eben oft gesagt wird, wie will man was erreichen, was man schon ist, dass dann Leute eben 30 Jahre diesen Gedanken in sich haben und auf ihrem eigenen Weg nicht weiterkommen, weil sie das eben doch trennen. Und warum sich den Stress machen und nicht einfach sehen, man kann als Elternteil ja sagen, wie Sokrates, das Wissen schwimmen zu lernen, das trägst du in dir, aber
üben musst trotzdem
und vielleicht zeige ich dir sogar, machst dir sogar vor, guck mal, vielleicht guckst du dir was ab. Also das gar nicht unbedingt so also strikt zu trennen.
Okay, also wie bei einem Kind, wo man vielleicht beim Fahrradfahren lernen nebenher gibt und es vielleicht festhält oder allein die Sicherheit dadurch, dass man daneben steht und eventuell auffangen kann oder was, sowas ähnliches macht also auch der spirituelle Lehrer, würdet ihr das sagen?
Ja, der wirkt. In erster Linie, der durch sein Tun, durch sein Handeln
er wirkt
und mehr kann er nicht tun. Ne?
Also es entsteht ein Feld, um wenn man es so nennen will, spiritueller Lehrer. Das ist so, wie wenn das Kind jetzt unter Leuten, vielleicht in der Familie aufwächst, wo keiner schwimmen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit niedrig, dass irgendjemand das dem Kind auch zeigt oder beibringt oder dass das irgendwie Bilder bekommt, wie man schwimmt, und wenn aber alle um das Kind schwimmen, dann ist es in diesem Feld drin und das wirkt dann einfach. Und ich denke, es ist also ein das Feld wirkt immer.
Okay. Einen bestimmten Lehrer oder habt ihr noch einen bestimmten Meister, der ja oder so eine Meisterlinie oder in so einer Tradition? Tradition eigentlich?
Es gibt eigentlich keine klassische Tradition. Wir waren ja im Zen-Buddhismus viele Jahre verankert, aber also bei mir war es so, ich wollte nicht irgendwie ordinieren und ich wollte auch nicht da irgendwo zu einer
Mönch werden.
Oder Mönch werden oder so, genau.
Das Nonne.
Genau. Aber das liegt an meiner Vergangenheit, weil ich aus dem Orthodoxen komme und eine sehr strenge Oma hatte. Und da war die Linie sehr, sehr streng. Und ich wollte einfach frei sein, also frei von jeglicher Institution. Und da kam dann eben unser Dao-Meister und Qigong-Lehrer, der Charlie, den wir über eine kleine Homepage kennengelernt haben. Also wenn man so will, dann sind wir eher die Daoisten, wobei wir keine Isten sind, gell? Nee, ja. Eigentlich gar nichts. Einfach nur Mensch.
Aber wir haben uns natürlich zu dem Zeitpunkt Buddhismus, Taoismus, dann auch irgendwann Advaita Vedanta. Das sind natürlich auch Lehren und Felder, die wirken auf einen. Man setzt sich damit auseinander. Das bewirkt natürlich auch Dinge und hat alles seinen großen Wert. Aber inzwischen, also ich für mich jetzt, ich habe dann auch noch geschaut, was gibt es auch noch in anderen Kulturen, also die Mystik, wo das ja auch alles drin ist, bei uns in Europa, die christliche Mystik oder die Kabbala im Judentum, also es gibt, oder im Yoga auch, dass dieses Jnana-Yoga, Also eigentlich hat jede Tradition, jede äußere Religion, jede äußere dogmatische Lehre hat diesen inneren mystischen Kern, und der ist überall dasselbe. Der hat nichts mit Sprache oder mit Kultur zu tun. Und ja, deshalb haben wir uns auch überlegt, was ist so unser Setting, wenn wir nach außen gehen, weil wir möchten jetzt nicht den Zen-Buddhismus so weitergeben oder den Taoismus, also die chinesische Linie, sondern wir möchten uns mehr auf die Essenz konzentrieren.
Und im Alltag, also das ist jetzt nichts Getrenntes im Alltag, das war uns eben wichtig, vielleicht weil wir auch Kinder haben, weiß ich nicht, das ist halt so, wie es ist, ne? Aber uns war wichtig, dass es ja, ich gehe zum Einkaufen und bin da. Und ich will da jetzt nicht als Zen-Mönch rumlaufen oder mit oder irgendwas Erkennbarem oder so. Da haben wir uns auch lange gefragt, ist das Ego? Aber da sind wir dahinter gekommen, nee, das ist was ganz Natürliches.
Weil eben unser Weg auch über viele verschiedene Stationen ging. Die haben wir zwar intensiv betrieben, aber es war eben doch verschiedene. Und da haben wir auch gemerkt, dann ist unser Ding nicht, dass wir jetzt eine spezielle Tradition weitergeben.
Aber Tradition ist schön. Also.
Also doch was sehr Natürliches. Am Ende ist es doch etwas sehr, was da überbleibt sozusagen. Es braucht nicht unbedingt. Und was mich noch interessieren würde, sprecht ihr mit den Kindern darüber oder fragen die mal irgendwie da, ja, die da erkannt oder so?
Die sind ja in dem Feld drin.
Ja. Wie alt sind die? Also so.
Ja, der eine wird jetzt 18, 16 und 12.
Ah, schon ein bisschen älter, gut.
Sind schon älter und die haben das mitgekriegt und die haben ja auch mitgekriegt, wie ich damals ins Zen-Kloster gegangen bin, für eine längere Zeit auch. Und die haben dann irgendwann später kapiert, oh, das war der Mama also ganz schön wichtig. Ja, also die sind damit aufgewachsen. Ja.
Ja, die meditieren auch mit uns. Also jetzt, wir machen da kein großes Dogma draus oder so. Aber jetzt zum Beispiel, was war gestern oder vorgestern, also Sonntagsabend sitzen wir immer ganz gerne eine Runde, mal so 20, 30 Minuten. Ja, und dann sitzen die mit und wir erklären auch, während wir sprechen, also so ganz normal halt, aber sie bekommen eben mit, das bewusst auch zu beleuchten. Also die verschiedenen Facetten und die berichten dann halt auch, zum Beispiel aus der Schule sagt dann einer, ich war heute in Samadhi im Erdkundeunterricht. Also die nehmen das dann auch bewusst wahr bei sich wieder. Und mehr muss es auch nicht sein. Das ist eigentlich wie so ein Feld und da können die später mitmachen, was sie möchten. Aber sie haben eben körperlich schon gewisse Erfahrungen einfach gesammelt.
Und macht das Familienleben leichter? Oder?
Jetzt war es gerade abgebrochen, vielleicht nochmal die Frage.
Also macht das Familienleben leichter, wenn da also so ein stiller Untergrund ist, oder?
Kann man gar nicht so sagen, ne? Also hier ist es halt jetzt so, ne?
Man weiß nicht, wie es anders wäre wahrscheinlich.
Ja. Also ich weiß nicht, ob es leichter ist, aber es ist zumindest so.
Na doch, wir können vergleichen aus unserer Kindheit.
Ah, ja.
Den Vergleich haben wir. Wie unsere Eltern umgegangen sind und wie wir jetzt umgehen auf eine natürliche Art und Weise, glaube ich, ist es schon, also wir streiten jetzt nicht so viel, wir streiten natürlich auch, mein Gott, wir sind Menschen, ne? Der eine macht dies, der eine das, ne? Aber es haftet jetzt zum Beispiel, wenn man das Thema Streit nimmt, haftet keiner an. Also wir können uns 10 Sekunden später den Tisch bocken und alles, es ist, das Gewitter kam, das Gewitter geht und
so. Ja, letzte Woche hat einer gesagt, hat er hier blöd rumgeschrien und hat gesagt, ich will jetzt im Ego sein, lass mich in Ruhe. Also das heißt, er konnte sich schon reflektieren, wo er gerade ist und hat dann trotzdem seinen Trip durchgezogen. Und also da merkt man dann doch, dass irgendwo schon eine Selbstreflexion da ist.
Aber er hat dann auch 10 Sekunden später wieder gelacht. Also man...
Ja, das geht ja gar nicht anders, wenn man das eh schon so reflektieren kann.
Ja.
Also insofern gibt es schon auch Streit und es knallt auch.
Alles, hier ist alles.
Aber es ist keine Anhaftung.
Ne? Nee, keine Anhaftung, genau. Das glaube ich, haben wir denen irgendwie schon vermittelt, was unsere Eltern uns nicht vermittelt haben. Also da gab es dann wirklich eine Woche lang nicht reden und so, ne? Und das haben die hier, also ich glaube, wenn man das so sagen kann, das wirkt schon gut.
Ja, schön. Und würde, also ich habe schon öfters gehört, dieses Nichts ist diese Grundlage oder gar nichts so sagen kann. Und die Entstehung von allem oder von der Welt, das ist die Liebe. Also dass aus diesem Nichts die Liebe aufsteigt. Oder ist das Nichts die Liebe? Also wie seht ihr das?
Eine Definitionssache. Wer welchen Zustand mit welchem Wort belegt. Mhm.
Ja, das Wort Liebe, ja. Also ich glaube, das Wort Liebe ist schon in unserer Gesellschaft, hat schon so eine dermaßen starke Vorstellung, dass es wahrscheinlich nur mit etwas Gutem einhergeht. So habe ich es erfahren, dass viele das Wort Liebe schon so behaftet haben. Aber man muss es ja irgendwie benennen.
Mit einem Gefühl auch. Ne?
Ja.
Es gibt ja auch die unbedingte Liebe. Also wenn man den Begriff jetzt mal reinschmeißt. Und da wäre jetzt schon die Frage, meinst du jetzt mit Liebe die unbedingte Liebe? Und so müsste man sich abgleichen erstmal, was der andere darunter versteht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über die unbedingte Liebe reden, dann bedeutet das unbedingt, dass sie keine Eigenschaft hat. Oder ich könnte jetzt nicht sagen, das fühlt sich gut an, weil dann wäre das Gut schon wieder eine Eigenschaft. Oder ich müsste sagen, das fühlt sich gut an, aber wenn sie es schlecht anfühlt, dann wäre es für mich auch okay. Also dass sie alle Eigenschaften haben dürfte. Und deshalb ist es so schwierig oder unmöglich, das in Worte zu fassen. Aber wenn man jetzt von der unbedingten Liebe ausgeht, ja, dann ist sie unbedingt. Dann kann man da, also so wie ich darüber rede und ihr Eigenschaften gebe, wird es eine bedingte Liebe. Dann, oder in unserem Kulturkreis könnte man dann sagen, damit würde ich da schon Gedanken schaffen und damit erschaffe ich dann die Welt und meine Vorstellungen und wie das alles so zu laufen hat hier.
Ja.
Und unbedingte Liebe, die kann sich nur ganz von alleine einstellen. Also, oder kann man versuchen, dafür offen zu sein? Oder?
Die ist ja nichts getrennt von diesem Nichts oder von dieser Leere mit Doppel-E. Oder andere nennen das ja auch das Selbst oder Tao oder Gott. Also dieses letzte absolute, non-duale. Also das ist auf der einen Seite immer, eigentlich ist alles, was es gibt, ist das.
Und nicht das.
Und aber auch das. Ja. Jetzt sorgen wir mal für Verwirrung. Also dass dieses, ja, wenn man so möchte, wenn man es erkennen, nennen will, das erfolgt eben, wenn der Geist zur Ruhe kommt. Und zwar so zur Ruhe, dass er sich selber auch noch vergisst. Wenn sich der Beobachter sozusagen auch noch selber vergisst und ich mich dann mit dem identifiziere, was dann übrig bleibt.
Dann bleibt ja nichts Wissen mehr übrig. Nichts mehr Wissen bleibt übrig.
Nichts mehr Wissen?
Naja, da kann man doch nichts mehr wissen dann, oder?
Nee, auf keinen Fall. Und doch weißt du dann aber auch alles. Du weißt nichts und weißt alles?
Ja, in dem Moment, wenn du da dort drin bist, man kann sagen, nicht wissen oder alles wissen, aber in dem Moment, wenn man wieder darüber spricht oder versucht, das sich zu sortieren und zu ordnen, wo war ich da gerade, in dem Moment kommt ja der Verstand wieder.
Und dann wird es dual.
Und dann wird es dual, also der konzeptuelle Verstand versucht es wieder mittelbar zu machen mit Worten oder mit Denken, also kommen ja das Denken, dann kommen die Worte nach den Gedanken, also so eine Kette danach. Und dann,
ja. Um dahin zu kommen, muss man vorher eben diese
Praxis
und alles, was da noch irgendwie mit irgendeiner Behaftung kommt, das ist es auf jeden Fall nicht. Das ist die Garantie, die man hat.
Also ich sage gerne, alles, wenn es jetzt darum geht, um dieses letzte, alles was ist noch zu viel. Wenn jetzt jemand dort eintauchen möchte, dann ist egal, was es ist, ob es unbedingte Liebe ist, ob es Loslassen ist, ob es Erkennen oder Nicht-Erkennen ist, alles zu viel, muss alles weg. Alles, also dieses Nichts, wie wir dann unsere Website auch genannt haben, ist ja wie so ein großer, den Tisch leerfegen, alles weg.
Und das kann man eben so schön, wenn man eine Übung macht, vorher kann man das so schön entdecken. Also ich wüsste jetzt nicht, dass irgendjemand das ohne Übung, dass er da hingekommen ist, egal welche Übung. Muss ja nicht meditieren sein, nur was. Ne? Es gibt ja tausend Übungen, die man da hinkommen kann.
Ja, und viele, die da hingekommen sind, die sagen zwar heute, sie hatten keine, wenn man sich aber mal anguckt, wie ihr Vergangenheit war, dann haben sie doch alle eine Übung gehabt. Und es war sehr intensiv auch.
Aber kann es auch passieren, dass jetzt zum Beispiel irgendwie also eine Krise auftritt und dadurch komplett losgelassen wird, alles, und dass dann das Nichts auch übrig bleibt, dass es auch sowas gibt?
Die Wege des Herrn sind unergründlich, ne? Also es gibt ja, das kann ja keiner sagen, wann und wie das passiert, ne? Aber man kann beobachten, und wenn man so viel die alten Meister, auch die Biografien mal liest und so, da wird man immer sehen, dass da was ganz Scharfes stattgefunden hat, vorher, jahrelang.
In der Kindheit oft auch.
In der Kindheit irgendwas passiert ist, ja, Schockmomente, Nahtoderfahrungen oder was auch immer.
Todesangst ist ja auch oft, also Leid kann ein Auslöser sein. Oft hat das auch damit zu tun, dass man so die eigene Vergänglichkeit erkennt und das einen fast schon ein bisschen traumatisiert oder wie sagt man, verzweifeln lässt, ist besser. Also der große Zweifel, der wird oft geweckt durch schwere Erlebnisse.
Dass ein Hinterfragen auch stattfindet, wer bin ich, was ist hier, was ist die Wahrheit und so, ne? Dass das wahrscheinlich so anfängt, dass man immer tiefer guckt und ja, es eigentlich wissen will, was ist hier los oder so. Ne? Wahrscheinlich.
Also wenn man Leid nimmt, ne, bei mir war ja auch starkes Leid und ich wurde missbraucht in der Kindheit und da war eben dieser Punkt, warum ich?
Aha.
Warum ich? Und daraus ist dann irgendwann später, wer bin ich, entstanden. Das ist, kann man auch sagen, also starkes Leid. Ne? Ja.
Kann das auch sein, dass es dann irgendwann umgekehrt läuft? Also, dass die Praxis eigentlich so eine Art Umkehrung ist, dass dieses Nichts anfängt, die Person aufzulösen eigentlich, dass gar nichts mehr getan werden muss, sondern es kommt irgendwie immer wieder im Alltag rein, dass sich das alles auflöst. Also, dass irgendwann die Praxis so einen Punkt überschritten hat, dass man, naja, dass sich das umdreht.
Ich glaube, dass es so eben wirkt auf den Geist, dass kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen Praxis und Alltag von der Art, was da oben, also das Gehirn bleibt das gleiche, egal ob ich jetzt einkaufen gehe oder auf ich im Meditationskissen sitze. Und je nachdem, wo ich gerade bin und wie ich gerade innerlich arbeite, trage ich das den ganzen Tag und auch die ganze Nacht mit mir rum. Und es wirkt. Es wirkt auch nachts.
Das ist ein Selbstläufer.
Ja, das ist ein Selbstläufer. Habe ich auch von ganz, ganz vielen so gehört, dass die das genauso erfahren. Also, dass irgendwann ist das im Alltag so integriert, dieses Bewusstsein, diese Übung, die ist ständig da, die ist präsent, mal mehr, mal weniger.
Ja, die wird im Unterbewusstsein verankert, denke ich. Einfach durch die viele Wiederholung, wie alles, was man viel wiederholt, im Unterbewusstsein dann verankert wird. Und das wirkt dann weiter.
Aber auch wieder die Praxis.
Ja, die ist ja verankert. Also wenn das Kind jetzt einmal kurz 10 Meter mit dem Fahrrad gefahren ist und dann lässt man es jahrelang nicht mehr fahren, dann ist es nicht so stabil, wie wenn es danach jeden Tag fährt. Die Verankerung im Unterbewusstsein.
Um diese Praxis ausführen zu können, da muss wahrscheinlich auch eine Sehnsucht wichtig, oder? Dass man, naja, dass man ankommt, sonst macht man es wahrscheinlich nicht, oder? Dass auch, die Sehnsucht muss vielleicht auch relativ stark sein, oder?
Ja, die ist unterschiedlich stark bei jedem. Wie ich vorhin gesagt habe, also bei mir war die ja sehr ausgeprägt, auch verbalisiert. Das war halt einfach so stark im Ego, das Ego war so aufgeblasen, dass es einfach nur noch nach Erlösung gesucht hat. Und bei manchen ist es ja nicht so. Ne? Die fühlen aber da so einen Strom, fühlen sich da hingezogen. Ne? Aber vielleicht nicht so massiv oder man weiß ja nicht, wie es bei jedem, wann die Suche zu Ende ist. Das weiß man ja nicht. Ne? Und das heißt ja auch nicht, dass jeder jetzt da so stark und stringent dabei sein muss, ne? Aber so eine gewisse, also wenn man, ich würde fast sagen, wenn man sich hingezogen fühlt, dann passieren die Dinge sowieso, wie sie passieren müssen.
Ja, das ist so sehr unterschiedlich. Also bei mir ist es auch nicht so, dass ich jetzt eine Sehnsucht habe nach Aufwachen, sondern es ist einfach das Gefühl, ich möchte glücklich sein. Ne? Also einfach, das ist das, wo es für mich hingeht. Und ich merke aber eben, ich bin umso glücklicher, umso weniger ich in Anführungsstrichen anwesend bin. Ne? Umso mehr einfach reines Gewahrsein da ist. Das ist dann ein Glück, was unbedingt ist, was einfach da ist.
Insofern wäre ja das Erwachen, das Glücklichsein bei dir.
Ja, also wie auch immer. Ne? Da ist ja dann auch egal, die Begriffe spielen dann auch nicht mehr so eine Rolle.
Ja, innerer Frieden nennen wir auch gerne, weil das ist so das Gefühl, was man hat und was sich dann auch im Alltag immer weiter manifestiert und um einen drumherum. Einfach innerer Frieden.
Aber es ist auch egal, was passiert. Ne? Also dieser irreversible Frieden, der ist immer da. Also ob egal, was passiert. Daran kann, das ist die einzige Sicherheit, die man hat. Mehr hat man nicht.
Und dieser innere Frieden bleibt auch, wenn jetzt durch kollektive Veränderungen, zum Beispiel wie es jetzt passiert, wo wir alle irgendwie unter Druck sind, also ich erlebe es so, weil dauernd Einschränkungen sind und Maßnahmen, an die man sich halten muss, der innere Frieden ist davon unberührt oder kommt er da auch unter Druck ein bisschen?
Völlig unberührt.
Ja, völlig unberührt.
Völlig unberührt und auch da ist wieder der Alltag. Man macht die Dinge mit, die eben auferlegt werden.
Also der Frieden, der davon berührt werden könnte, das wäre ein bedingter Frieden, der abhängig ist, ob ich jetzt eine Maske tragen muss oder nicht oder von meinen Vorstellungen auch, wie mein innerer Frieden aussehen müsste. Der Alltag, der sagt natürlich immer, nee, sieht alles anders aus und es wäre ein bedingter Friede und der innere Friede ist eher wie die, so, man denkt, also ich denke da jetzt nicht ständig bewusst dran. Ist eher so wie die Adresse, wo man immer weiß, wo man wohnt. Man muss da auch nicht da den ganzen Tag dran denken. Man vergisst es auch nicht, auch wenn die Leute einen ablenken. So fühlt sich das an.
Aber auf einer menschlichen Ebene ist vielleicht auch eine Beurteilung da. Ne? Also es ist natürlich, dass man für sich selber rausfindet und sagt, das finde ich berechtigt und das finde ich gut oder das mache ich nur mit, weil es nicht anders geht. Also da eine Einschätzung und irgendwo eine Position zu finden, erlebt ihr das auch für euch oder ist das alles bei Erscheinung nichts?
Nee, also man erlebt es natürlich ganz bewusst physikalisch alles.
Auch wenn es alles Erscheinung ist.
Auch wenn es Erscheinung ist, genau. Aber man denkt ja mit. Jetzt kommt da der denkende Geist mit rein und man macht sich natürlich einen Überblick über das Ganze. Ja, man guckt auch mal die Nicht-Mainstream-Nachrichten und dann mal wieder Mainstream und dann hat man so einen groben Überblick und entscheidet für sich. Man macht sich eine Meinung. Ne?
Man entscheidet in dem Rahmen, der von außen gesetzt wird. Ne? Also, ja.
Also wir nennen das auch den Film. Ne? innerhalb dieser Film- oder von der Traumwelt, ja, entscheide ich mich und reagiere. Manchmal agiere ich auch, aber ich bin trotzdem nicht behaftet. Ich hafte an nichts an. Aber ich bin mir immer bewusst, das ist jetzt der denkende Geist oder in der Musik ist es eher der wirkende Geist. Ja, also da gibt es auch nochmal Unterschiede. Ja.
Aber man muss sich im Alltag ständig positionieren und immer entscheiden und das ist auch völlig okay und steht auch gar nicht im Widerspruch zum Absoluten. Also auch die, man könnte sagen, diese Traumwelt, in der wir uns dauernd entscheiden müssen und mit den Lehrern von den Kindern diskutieren müssen, warum wir Dinge anders sehen wie sie und das auch in Frage stellen und dann auch eine Diskussion entsteht. Und das steht nicht im Gegensatz dazu, dass das alles Ausdruck des einen ist.
Also da würde ich jetzt zum Beispiel das Wort Liebe nehmen und eben dann sagen, und da geschieht dann alles, das behandle ich jetzt, trotz alles behandle ich mit in erster Linie mit Respekt und Offenheit und am Ende erlaube ich mir aber eine Meinung.
Also der größte Depp, der uns im Alltag begegnet, da muss man dann eine Grenze setzen oder vielleicht auch sagen, schleich dich und geh, und trotzdem weiß man gleichzeitig, es ist alles ein gleichwertiger Ausdruck, ich bin nicht wichtiger als er oder umgekehrt, aber wenn man keine Grenze setzt, dann kommt man in ziemliches Fahrwasser im Leben, also dann wird es sehr schwierig, sehr anstrengend.
Also es ist was Natürliches, dass man auch zu Menschen unterschiedliche Resonanz hat, ne? Dass man eben sagt, okay, mit dem Mensch ist Resonanz, da möchte ich gerne Kontakt haben und mit dem anderen Menschen eben nicht. Und das kann auch ohne Wertung passieren.
Völlig natürlich, ja. Wenn man das Ego transzendiert hat, ne? Also wenn man völlig im Ego ist, dann weiß man ja gar nicht, woher kommt die Emotion, was ist denn jetzt überhaupt Resonanz? Das muss man, also das ist ja schon wichtig, das zu beleuchten, sonst kann man da nicht switchen.
Ist vielleicht auch die schlechte Resonanz, die ich empfinde, genau das, was ich gerade brauche, um zu lernen. Also wir hatten, oder unser wichtigster Lehrer, ein Daoist eben, dem sein Mittel, dem seine Hauptmethode war die Provokation. Er hat massiv provoziert, um immer zu gucken, wo kann er einen noch triggern, wo gibt es noch Anhaftungen, wo gibt es noch Identifikationen. Also er hat richtig immer geguckt, kann er irgendwo noch draufhauen, kann er wo reinstechen. So. Und das war aber ganz klar durch unser Abkommen, dass das eben eine Methode ist, eine Übung. Und dass das eben bei ihm nicht aus dem Ego ist und dass wir da auch nicht sitzen, weil wir völlige
Sadomaso
sind, sondern dass das einfach dann auch ein Tool ist, ein Werkzeug.
Was war das für ein Abkommen, was ihr mit ihm hatte oder habt?
Also das erste Telefonat, da habe ich auch ein Buch geschrieben, eben Telefonate mit Charlie, das war ja der erste Anruf. Ich bin ja Ernährungstrainer und ich habe nach der altchinesischen Ernährungslehre gesucht, einen Lehrer, der mich da so mit reinnehmen kann in dieses ganze Wissen. Und der hatte eine kleine Homepage und da habe ich angerufen und wollte eigentlich nur dieses kleine Buch bestellen und dann ging es schon los. Ich wurde in ein Telefonat reingezogen, wo ich da gemerkt habe, okay, der Typ, der kann jetzt einfach nicht so bekloppt sein, weil der ist Qigong-Lehrer, hat die Übertragung aus China, schreibt alles toll auf der Website und hatte so mein Ego, also ich war natürlich da in der Zen-Praxis viele Jahre schon, habe gemerkt, und er hat es mir einfach gespiegelt, wo mein Ego noch so.
Ja, der hat zum Beispiel dann gesagt, ne, ihr sitzt auf dem Kissen, was drückt euch da den Arsch platt, ihr Deppen und so, also er hat massiv provoziert. Um zu gucken,
ihr pennt da nur rum, ach du Buddhisten-Tussi und so, ne? Und das war, ja, aber das war für mich, also ich habe dann, da habe ich gemerkt, oh, da habe ich aber noch was aufzuarbeiten, ich bin hier gerade noch mittendrin, ne?
In der Identifikation, ne? Ich bin Buddhist, ich bin Praktizierender, ich bin dies, ich bin das.
Ich bin die Tussi, genau. Und er hat dann, ja, und dann war klar, es war klar, wir haben nie darüber geredet, aber es war klar, das ist mein Meister. Und da habe ich natürlich irgendwann wieder angerufen und ich wusste, da bekomme ich meine Antworten. Und dann haben wir tatsächlich 6 Jahre telefoniert, ohne uns jemals zu sehen.
Und das beschreibst du, kannst du noch was für ein Buch sagen? Also ich habe es auf einer Webseite gesehen.
Telefonate mit Charlie, genau. Ja, ich hatte dann irgendwann ein paar Jahre später den Impuls, weil mich eben viele Leute gefragt haben, was und wie und was hat der gemacht? Oh Gott, ich hätte schon längst aufgelegt. Und dann habe ich gedacht, das hat ja in meinem Umfeld so eine lustige Resonanz. Also lustig ist jetzt kein humorvolles Buch, aber es sind so die knackigsten Momente, habe ich eben zusammengefasst, wo es bei mir Klick gemacht hat, wo er mich gekriegt hat, wo ich dann in Resonanz mit mir gegangen bin und mit dem habe ich dann gearbeitet. Also es geht immer ums Ego.
Und habt ihr jetzt noch Kontakt und woraus besteht er jetzt?
Ja, also wir rufen uns so alle Jahre mal an, ne? Also einmal im Jahr mindestens. Ja, und
wobei meistens spürt er, wenn wir gerade uns mit was beschäftigen, wo er drin vorkommt, und dann ruft er an. Also das läuft sehr subtil ab.
Ja.
So einmal im Jahr, zweimal im Jahr, dann telefonieren wir 2-3 Stunden. Ne?
Ja, ja, dann wird gleich 3-4 Stunden telefoniert.
Da geht es aber überhaupt nicht um spirituelle Themen. Da geht's
um DSL.
Und was ganz
um die neuesten WhatsApp.
Welche Schuhe er sich jetzt gekauft hat, welche Chucks, in welcher tollen Farbe.
Ja, ja, ganz, ganz normale Gespräche.
Das heißt, Alexander, war er für dich auch ein Lehrer oder ein Meister?
Ja, ja, ja. Ich war mit ihm dann ja auch eine Zeit lang zusammen auf Vortragstour in Deutschland unterwegs.
Ja, die haben zusammen Talks gegeben, ne?
Ja, ja, wir haben Talks zusammen gemacht. Ja, und also wie wir jetzt dazu auch gekommen sind, am interessantesten fand ich eben, das war über Resonanz sind wir jetzt dahin gekommen, dass also auch, wenn ich mich provoziert fühle, kann ich das als Übung nutzen, um zu schauen, mit was ich mich identifiziere oder was ich gerade innerlich verteidige, warum das dann das Gefühl der Provokation auslöst. War ja auch so eine Osho-Methodik, der hat das ja auch gerne eingesetzt. Ja, aber wenn es einen dann eben nochmal persönlich betrifft und der andere einen kennt und genau weiß, wo er wühlen muss, dann wird das spannend. Also ich erinnere mich einmal an ein Telefonat, da haben wir über irgendein buddhistisches, ich glaube über das Herz-Sutra oder so, haben wir diskutiert und irgendwie habe ich dann den Satz losgelassen, ich bin ja ein mitfühlender Mensch und deshalb will ich mich jetzt da um den und den kümmern. Und dann hat er nur gesagt sofort, ach, das bist du noch.
Mhm.
Ah, das, also ne, die Identifikation hast du noch, ein Mitfühlender zu sein. Und das war eben die Schulung, über worauf man sich aber einlassen muss. Also die muss man schon mögen.
Ich glaube, es ist was ganz Subtiles. Dann merkt man so, von dem kann ich jetzt voll viel lernen. Die Jahre vorher war ich totaler Zen-Buddhist, ja, Fanatiker. Also ne, auch ein bisschen, musste da auch ein bisschen loslassen wieder. Ne? Und ich glaube, die Dinge, wenn man so auf dem Weg ist, das wird alles schon so hingespült. Ne? Weil der Alex hat ja zu mir gesagt, du, ich habe da eine tolle Homepage. Und er hat gesagt, ja, ruf doch an, wenn es dich so interessiert. Und hatte mich so vorgeschoben. Und als ihm dann der Charlie ist, er sagt, was? Dann dachte ich, ja, ja, genau. Aber dann hat er auch mit ihm telefoniert, weil er gemerkt hat, der hat's.
Ja, ich denke, das ist Synchronizität. Man begegnet immer den Leuten, wo man gerade so in seinem Leben synchron mit ist, welches Feld man selber hat und die Begebenheiten erscheinen einem dann und so gesehen trifft man eigentlich auch nie falsche Leute, auch wenn es einem manchmal so vorkommt.
Alexander, ja, du hast auch Bücher geschrieben, vielleicht kannst du auch die mal drüber was sagen.
Ich habe die sogar rein, die auch alle liegen.
Ja.
Ich hatte ja vor 10 Jahren dieses hier geschrieben, Die Weisheit des Wellenreiters. Es ist inzwischen vergriffen. Mal schauen, ob ich es nochmal neu auslege. Aber ich habe hier 2 geschrieben. Ich halte ihn mal hier rein. Der coole Weg und cooler Alltag. Und da geht es hauptsächlich um Übungen, also um Methodiken, Praktiken, die man im Alltag auch anwenden kann. wie man Gedanken beobachten kann, wie man auch im Büroalltag mit Leuten umgehen kann. Ja, was wir vorhin hatten, wenn sich zum Beispiel ein Kollege aufregt und ins Büro kommt und mit seiner ganzen Energie das auf einen projiziert, wie man damit umgehen kann, dass man gleichzeitig die Grenze knallhart ziehen kann und auf der anderen Seite aber auch sehen kann, das ist alles hier gerade richtig. Ja, und genau. Also es sind hauptsächlich Übungen in den Büchern, methodische Anleitungen.
Könnt ihr noch ein bisschen auch über eure Angebote jetzt schreiben? Also wenn die Menschen da das Gefühl haben, ja, da ist Resonanz oder mit denen möchte ich gerne Kontakt haben oder bei denen würde ich gerne was mitmachen. Wie sehen eure Angebote jetzt aus?
Also wir bieten ja jetzt mittwochs, jeden zweiten Mittwoch, oder wie steht es auf der Website?
Jeden zweiten Mittwoch im Monat.
Jeden zweiten Mittwoch im Monat haben wir so eine Sitzgruppe eröffnet. Also fangen aber vorher an mit erstmal so ein bisschen in den Körper reinkommen, mit Dehnübungen, ein bisschen Qigong machen wir vorher. Da kann man auch leichter sitzen. Und dazwischen drin gibt es eben so Frage-Antwort-Pausen sozusagen. Alle Fragen, die jeder so für sich hat. Und verabschieden tun wir uns aber in Stille und nehmen das mit in den Alltag. Dass da eben nicht so ein Gequatsche, man es ganz bewusst mitnimmt und sagt, ah, das war jetzt so intensiv, weil ich glaube, das geht bei uns 2,5 Stunden, haben wir so angesetzt und dann nimmt man das mit. Retreats bieten wir auch an.
Aber genau, wir versuchen eben mit so einem, auch so einem Abendangebot, dass verschiedene auch Facetten des Bewusstseins zu berühren, also einmal über das Körperliche zu gehen, über bewusstes Körperspüren, auch über Entspannungstechniken, dann eben Kontemplation im Sitzen, also wo man auch ungegenständlich arbeitet, dann natürlich, wenn man sich unterhält, einen Talk macht, Gespräch, Satsang, wie auch immer man das nennt, ist natürlich oft auch kognitiv, dass Leute konkrete Anliegen haben und ja, dann sitzen wir wieder, also auch verschieden, dass wir nicht nur eine Sache machen, sondern verschiedene Facetten zeigen und dass das eben auch alles ineinander greift und zusammengehört und man muss das auch nicht trennen unbedingt.
Das findet in Murnau statt, wo ihr wohnt oder lebt?
Genau, das findet bei uns hier in Murnau statt, ja. Aber wenn man irgendwo einen anderen, je nach Personenzahl, ne? Also man könnte auch jetzt woanders hingehen, ne? Irgendwo was anmieten. Aber wir machen das erstmal, wir lassen das Ganze organisch wachsen und machen da jetzt nicht so die mega große Propaganda oder so. Aber dass man es anbietet, dass man weiß, da sind jetzt zwei.
Das ist auch bei uns kein kommerzieller Hintergrund dabei, sondern da geht es eben darum, dass wir dieses Feld einfach anbieten. Und ja, wer möchte, kann da partizipieren und wer nicht.
Ja. Habt ihr auch Angebote übers Internet? Ist ja in der heutigen Zeit, viele weichen ja aufs Internet aus, gezwungenermaßen, weil eben Kontakt schwieriger wird
oder ist. Könnt ihr auch machen. Mittlerweile mit Zoom klappt das ja ganz gut, ne?
Ja, also viele bieten ja sowohl sogar Retreats oder Sessions oder über Zoom an oder Gruppen, ja. Also habt ihr im Moment aber noch nicht im Programm, aber kommt vielleicht.
Mal gucken. Ja. Also ich, das ist ja so wie mit einem Live-Konzert. Live ist natürlich einfach was anderes, als wenn man jetzt so ein Streaming-Konzert anbietet, ne? Da geht was hin und her, ne? Also uns ist live immer am liebsten, aber wenn es jetzt mal so, wenn sich was ergibt, warum nicht?
Wir sind offen.
Und Maria, du machst auch Musik, ist das auch spirituelle Musik oder
ist das so? Also die Texte, die entspringen immer aus der Quelle, also die aber dann ihren Weg finden im Textlichen, dass es den Alltag natürlich, es verbindet sich Quelltexte mit Alltagsmomenten.
Ah, also ist es immer ein spontaner Text oder sind die festgeschrieben, die Texte?
Unterschiedlich. Also wir haben immer, der Song entsteht, manchmal ist eine komplette Melodie da, dann bauen wir den Text rein, Manchmal ist erst der Text da und dann kommt die Komposition, also ist unterschiedlich.
Jetzt würde das nicht gehen, oder? Dass du uns jetzt was singst oder so, das geht nicht, oder?
Ja, wahrscheinlich ist die Qualität nicht so dolle, ne?
Oh.
Und ja, wenn, dann wäre es schon besser mit
Gitarre. Aber man kann es ja auch, wir haben ja da YouTube-Kanal auch, Gossen, Band. Da kann man dann ja auch mal reinhören. Wir haben auch eine CD, ich habe sie rein zufällig hier liegen.
Schön. Aha.
Genau, Gossen Gospel. Ja.
Und habt ihr da also regelmäßig oder ab und zu Auftritte oder?
Ja, also das Booking ist ja gerade, also auftreten kann man ja nirgends, ne? Das Blöde war, dass unsere CD kurz nach Corona, glaube ich, rauskam. Mhm. Das war natürlich dann das Jahr 2020. Eigentlich macht man dann eine CD und geht dann auf Tour mit der Band und präsentiert sie, aber das hat jetzt dieses Jahr nicht geklappt, ja. Aber dann haben wir es halt über Radios versucht, dass wir da zumindest Gehör finden und da hat auch einiges ganz gut geklappt. Radios haben es auch angenommen, manche spielen uns auch schon in Dauerschleife. Also das war dann die Nebentätigkeit sozusagen, weil man nicht auftreten konnte. Aber jetzt für 2021 müssen wir schauen, wie es da weitergeht. Also noch steht ja alles in den Sternen. Ne?
Ja, eben. Es kam ja jetzt schon einiges heraus, wie euer so tägliches Leben aussieht. Also vielleicht habt ihr Lust, also mich interessiert es wirklich, was ist da alles drin? Es hört sich sehr vielseitig an mit Kindern, Musik, Zen, Meditation, Nicht-Identifikation. Vielleicht möchtet ihr noch was sagen dazu, wie euer tägliches Leben so aussieht. Alexander, du hast, glaube ich, auch einen Bürojob, hört es sich jetzt so an oder hat es, ich weiß es nicht.
Ja, wir sind beide halbtags noch im Büro, um einfach auch ein regelmäßiges Einkommen zu haben. Das ist manchmal ein bisschen fließend, je nachdem, wie die anderen Projekte, wie lukrativ die so laufen mit den Büchern und Musik. Ja, der Alltag ist 4.30 Uhr aufstehen, Frühstück machen, dann, weil wir wohnen auf dem Land hier, also ich sehe jetzt hier draußen die Berge, wenn ich rausgucke. Also im äußersten Süden von Deutschland nehmen wir, dann eben nach München reinfahren mit dem Zug, pendeln, dann ist Bürotätigkeit, kaufmännische Tätigkeit.
Ja. Kochen, putzen, Hausaufgaben eventuell mithelfen, Sport machen, Fitnessstudio, einkaufen. Waschen und dazwischen irgendwo, wenn man Lust hat, einfach mal eine Runde sitzen.
Was für Sport macht ihr? Also ihr seid früher Karate-Lehrer auch gewesen.
Wir hatten auch eine Kampfkunstschule in München. Haben wir jahrelang professionell gemacht. Also eine sehr harte, körperlich, wie sagt man, ein sehr harter Umgang mit dem eigenen Körper war das auch. Und inzwischen, also wir mögen Fitnessstudio einfach, weil wir gerne dieses, ja, das richtig physisch, also wir mögen es gerne, den Körper zu spüren, physisch. Oder im Sommer schwimmen wir gerne hier im See.
Oder in die Berge.
Also schwimmen ist dann richtiger. Wir haben 7 Inseln in unserem See. Wir schwimmen dann auch manchmal Kilometer zu der Insel hin und wieder zurück. Und sind vielleicht noch, ja, das ist so ein persönliche Vorlieben sind das. Was wir aber auch viel machen inzwischen, ist Yoga und Dehnübungen. Entschuldigung. Da machen die Kinder dann auch wieder mit.
Ja, das ist auch sowas, ne? Also wenn man dann hier einfach anfängt, sich zu dehnen, dann fragen die erstmal, was machst du? Ja, dehnen. Ja, dann auf einmal sitzen hier 3 Kinder um einen herum und dehnen sich mit. Und das ist ohne, dass man irgendwie gesagt hat, ey, dehnt euch mal. Oder irgendwie, ne? Das heißt also, wenn alles, was Mama, Papa tun, wird mal geguckt und ohne zu wissen, warum man es macht, sie machen dann einfach mit, ne, testen es aus. Und der Mittlere, bei dem ist jetzt so, der dehnt sich seit 3 Monaten intensiv und konnte vorher, wenn man jetzt so Also die Hände sind nur bis zu den Knien gekommen und jetzt berührt er oder küsst praktisch seine Knie. Ne? Also da so ein Stück hat er sich selber erarbeitet und da haben wir gar nichts gemacht. Ne? Wird einfach nur gesehen, oh, ich habe ein Defizit, da ist die Mama, da ist der Papa, da will ich auch hin.
Und ja, das ist wieder wie mit dem Feld. Ne? Das Feld hat ein gewisses Angebot bereitgestellt und dann hat der eine sich entschlossen, er möchte das Angebot annehmen für sich und da war nie groß drüber gesprochen und hat das dann immer mit praktiziert und ein anderer sagt, nee, brauche ich nicht. Und ich finde das auch immer wieder parallel zu dem, was wir besprochen haben hier auch.
Und zwischen ganzen, in diesem ganzen Alltag schnappt er sich manchmal die Gitarre und hat innerhalb von ein paar Minuten einen Song komponiert. Oder ich hocke mich einfach irgendwo in dem ganzen Gewusel hin und habe diesen Drive, jetzt ein paar Zeilen zu schreiben in einem Buch und dann pumpt und dann sind 2 Stunden vorbei. Ne? Also das ist so dieses, wenn man nichts hat und sagt, ah, ich habe keine Zeit, ich muss das noch machen, dann ist man da so schön in einem Fluss, sag ich mal, dass man auch mal die dreckigen Fenster lassen kann und sagen kann, nee, das ist jetzt, das soll jetzt so sein. Ja?
Mich würde interessieren, weil ich das auch in meiner Verwandtschaft sehe, dass es eine große Wirkung hat, wie weit die Kinder schon mit elektronischen Geräten, wie viel Zeit sie damit verbringen, weil sie werden da zum Beispiel bei den Computerspielen so richtig reingesogen und wenn das viele Stunden passiert, hat das meiner Sichtweise, meiner Beobachtung nicht so eine sehr positive Wirkung. Also wie geht ihr damit um? Setzt ihr da ganz bewusst Grenzen und seid konsequent oder wie macht ihr das?
Ja, also wir hatten ja gestern erst, hat unser Ältester, der ist jetzt 18, hat er so rumgewitzelt und meinte so zu seinem jüngeren Bruder, der ist jetzt 12, ja, ich habe erst ein Handy mit 14 bekommen, super, und du hast jetzt schon eins, ne? Und klar, man hat 3 Kinder, beim ersten zögert man es ganz weit nach hin, so weit wie möglich. Und die haben jetzt alle 3 ein Handy, aber alles in einem gesunden Maß, weil wir eben gesagt haben, wenn ihr jetzt nur vor diesem Teil da hockt, ja, dann kommt das Ding wieder weg. Also ihr müsst da selber für euch das Maß finden, wann werdet ihr gaga, ja, und das haben die ziemlich gut raus, wobei wir sagen müssen, die sind auch viel draußen hier.
Ja, also ja, wir sind schon auch konsequent, ja. Also das ist schon, es ist wie eine Droge, die Technik, und ich, wenn ich die Droge hinlege und sage, nimm sie aber nicht, also und alle anderen nehmen die, das ist schwierig, also wir sind schon auch konsequent, wenn wir merken, es wird zu viel, dann ziehen wir den Stecker und WLAN aus um 8 Uhr abends und fertig. Und
also wir haben so die Regel, 2 Stunden diese Playstation ist okay. Ja, da würden vielleicht manche sagen, ist auch noch zu viel. Aber 2 Stunden sind schnell vorbei und die rennen ja da trotzdem raus und spielen Fußball, Basketball und alles. Aber wenn wir es nicht machen, ja, dann sind auf einmal 3 Stunden rum und wir haben uns irgendwo vertan und dann müssen wir hingehen und den Stecker ziehen. Ne? Aber das machen wir dann auch, weil es ist ja auch für die Kinder. Also ja, wenn
ich glaube, es ist wichtig, dass man den Kindern also Erfahrungen, körperliche Erfahrungen mitgibt und Gewohnheiten. Also wie fühlt es sich an? Wie fühlt sich Technik an? Der eine hat heute Morgen hat er aufgeschrieben, was er geträumt hat und hat er vom Computerspiel geträumt. Dann haben wir ihm erklärt, das kam, weil du abends noch vorm Schlafen unmittelbar das gespielt hast und haben ihm das erklärt und dass sie eben körperliche Erfahrungen sammeln, wie die Dinge wirken auch auf sie und wie es dann auch mal wirkt, zu meditieren und wie wirkt Sport und dass sie also sehr bewusst in ihre verschiedenen Befindlichkeiten reingehen. Also, weil wir wissen auch, also nur mit Verboten kommt man auch, man kann es auch nicht verbieten.
Also die haben jetzt bei uns erst seit ein paar Monaten die Playstation. Das ist bei 3 Jungs sehr spät. Aber wir müssen auch dazu sagen, wir haben hier ein wunderbares Jugendzentrum mit Betreuern und die haben dort Playstation. Und das Tolle daran war, diese Luftlinie 100 Meter von uns entfernt, da haben wir gesagt, die haben dort eine Regel, jedes Kind muss sich eintragen und muss diese Zeit einhalten, dass der Nächste drankommt. Und das fanden wir über all die Jahre so toll, dass wir gesagt haben, wir kaufen keine. Jetzt aber durch Corona haben wir dann gesagt, haben wir geschaut, mein Gott, jetzt können sie da nicht mehr hin, weil es hatte zu. Und dann haben wir halt eine günstige geholt. Ne? Aber man muss die Zeiten genauso einhalten. Also die würden wahrscheinlich 10 Stunden zocken.
Ja, oder zum Beispiel Sonntag sagen wir, es ist Familientag, da wird sie nicht verabredet, da machen wir irgendwas, oh, wandern oder in den Bergen oder den Kräuter sammeln. Also das ist auch, bis auf wenige Ausnahmen, einfach nicht diskutabel, weil wenn man das immer optional lässt, dann am Ende hängen sie vor der Technik und da macht man weder der Familie noch den Kindern eine Freude mit. Auch wenn das viele Eltern dann vielleicht nicht so konsequent durchziehen und sich dann am Ende darüber aufregen, über sich selbst. Und also da haben wir die Erfahrung, vielleicht so, manchmal sogar die ersten 10 Minuten auf der Wanderung ist noch das Genöle. Wieso müssen wir mit wandern, so ein Scheiß. Die anderen müssen das nicht und so. Und nach einer Viertelstunde ändert sich die Stimmung komplett.
Und dann, Opa, wenn wir nach 4 Stunden sagen, jetzt geht's nach Hause, oh nö. Und das ist es nämlich.
Ja, dann fangen wir sogar noch an zu singen. Dann haben wir die singende Meute hinter uns. Also dann merkt man auch, man muss es einfach anbieten. Und
es gibt ja auch eine Studie, die sagt, nach 40 Minuten ist man erst mit der Natur verschränkt. Also ne, wenn man so 40 Minuten im Wald ist und in der Natur, ne, hast du, glaube ich, irgendwo gelesen, dann ist man verschränkt.
Naja, die Schweden haben da ganz viele wissenschaftliche Studien angestellt, mit der Beziehung Mensch und Natur. Zum Beispiel, wenn man 300 Meter in der Nähe vom Wald wohnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man fast täglich in den Wald geht, sehr hoch. Und je weiter man dann weg wohnt, natürlich, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit. Und auch wie lang man in der Natur ist, bis man sich dann damit, bis so der Kopf runterkommt und man die Vögel hört und die Gerüche wahrnimmt.
Das ist auch eine Meditation.
Ja, das ist vielleicht der Ursprung von allem, ne? Wenn man mal guckt, wo wir herkommen, aus welcher Genetik, ist dann doch oft so, wenn Leute in der Natur sind oder vielleicht wenn sie sogar irgendwo zelten und noch ein Lagerfeuer machen, dann wirkt das sehr intensiv und ich denke, es hat viel mit unserer Genetik zu tun. Ich denke auch viel Meditation, denke ich, ist für Naturvölker
ins Feuer schauen,
was ganz Normales, also völliger Alltag. Und für uns ist es nur was Besonderes, weil wir eben so viel rational arbeiten. Wahrscheinlich erinnern wir uns auch mit den ganzen Praktiken sehr viel einfach an das, wo wir herkommen.
Ja, und körperliche Betätigung, zum Beispiel im Sport, ist eben auch was ganz Natürliches, was uns zu uns selber bringt. Ne? Auf jeden Fall, je nachdem, wie man es macht. Ja.
Man sitzt zum Beispiel viel besser oder kann man, wenn man jetzt von Meditation spricht, viel leichter, wenn man vorher was macht mit dem Körper. Ne? Wenn es nur eine halbe Stunde ist, also merkt man selber auch. Ne? Das klappt viel besser.
Also der Körper wird mit einbezogen, dass er auch gelöster ist oder dass Entspannung
ist ja eins.
Ja. Geht eigentlich mit einer Entspannung einher, oder? Dass das auch der Körper sich entspannt.
Ja, du bringst so ein bisschen das Blut in Ballung, ne? Du knetest nochmal so ein bisschen durch alles, ne? Und dadurch hast du nicht das Gefühl, dass du so steif bist. Ne? So alles ist in seinem natürlichen Fluss. Blut fließt schön hoch, runter. Mhm. Das ist was Physikalisches auch, was entspannt, ne?
Also ich kenne noch einen Lehrer, der sagt, dass die Verspannung im Körper durch Gefühle entsteht, die nicht gefühlt sind. Seht ihr das auch so? Weil dann würde das ja nicht schnell bringen, wenn ich mich jetzt bewege und die Gefühle sind nicht gelöst oder. Also dass auch die Gefühle mit einbezogen werden in die Meditation oder werden die nur beobachtet?
Kommt drauf an, welche Zielsetzung ich habe. Also wenn ich jetzt eher im Therapeutischen unterwegs bin oder was über mein Unterbewusstsein lernen möchte oder rausfinden möchte, dann ist das sehr sinnvoll, der Ansatz. Wenn ich jetzt aber ins Non-Duale gehen möchte, also in den transpersonalen Raum, dann, ja, Buddha hätte gesagt, die 5 Sinne abschneiden. auch die Gefühle, das Sehen, also dann oder wo ich vorhin meinte, dann alles, was ist, ist noch zu viel. Also auch die Beschäftigung, also das, aber das ist wiederum, es hat beides seinen Stellenwert.
Auf jeden Fall, ich würde das andere auch, die Gefühle, die würde ich jetzt anders, an die würde ich anders rangehen, als jetzt in der Meditation, kann man auch, ne? Aber ich würde die jetzt nicht unbedingt während dem Sitzen, oder wenn dann, also in allererster Linie würde ich erstmal sagen, immer mit einem Lehrer, nicht alleine drin rumwerkeln.
Also wenn man zu euch kommt, muss man eine psychische Stabilität auch haben, höre ich daraus, oder?
Ja.
Das ist gut für den Weg. Also wenn man das Non-Duale will, ist die psychische Stabilität, würde ich sagen, schon, ist gut, wenn man sich vorher damit schon auseinandergesetzt hat. Weil sonst kann einen das auch verunsichern.
Ja.
Könnte es sein, dass jemand zu euch kommt und ihr sagt dann zu dem, ja, schön und gut, dass du dich da interessierst, tiefer zu gehen, aber vielleicht wäre es besser, du würdest erst zu einem Traumatherapeuten gehen?
Das würde man auf jeden Fall empfehlen, wenn man das Gefühl hätte, dass da Bedarf ist.
Muss man individuell und spontan entscheiden.
Ja, also das kann man auch nicht so in 10 Minuten, da müsste man dann ein Gespräch führen und da kann man ja schon sehr früh raushören, ob das jetzt passt oder nicht. Ne? Weil man weiß ja, wo die Reise hingeht, ins Transpersonale. Und da sind einem so zu starke Emotionen, die im Körper noch so sind. Das muss man mit psychotherapeutischer Behandlung angehen.
Ja, individuell, ne? Je nachdem, wie die Leute aufgestellt sind. Der eine, der kann viel für sich selber lösen, anderer, dem tut's gut, wenn er irgendwie therapeutisch reflektiert wird. Muss man ganz individuell schauen, wie viele Stoff da jemand mitbringt.
Also das Transpersonale geht durch das Personal. Also man muss damit rechnen, dass das alles aufgedeckt wird. Kommt man da drum rum? Also man muss durch das Persönliche durch. Man muss sich genau kennen, man muss wissen, oder es steigt halt einfach auf, wenn man damit in Berührung kommt, oder? Mit dem Transpersonalen. Da kann man mit rechnen, oder?
Es kann aber trotzdem sein, dass selbst wenn man das selbst verwirklicht hat, wenn man es so nennen will, dass trotzdem, oder es ist auf jeden Fall so, dass es noch Konditionierungen gibt, nach denen man handelt und funktioniert. Und die können sogar so stark sein, dass es einem im Alltag wieder hinderlich ist oder dass man denkt, was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich hier Probleme und auf der einen Seite ist doch alles klar. Das kann man nicht trennen. Also ich würde für mich entscheiden, habe ich das Gefühl, dass derjenige, dass man stabil zusammenarbeiten kann oder, also ich würde es von mir auch abhängig machen. Also von dem, was der andere mitbringt, aber auch wie man selber das Gefühl hat, bin ich der Richtige? Passt das?
Den perfekten Weg glaube ich nicht. Den kann man nicht irgendwo aufschreiben und reinbetonieren. Aber man kann so grob sagen, wenn man psychotherapeutisch oder wenn man weiß, da ist irgendwie ein Trauma oder was Starkes in einem, was man nicht auflösen kann, dann würde ich da immer parallel gehen.
Ja. Gut.
Also ich kenne zum Beispiel auch viele Lehrer, die Leute, die suizidgefährdet sind, einfach ablehnen, weil sie sagen, dass die Gefahr ist zu hoch, dass die am Ende nicht mehr differenzieren können. Dass wenn die das Transpersonal, dass sie dann einfach sagen, jetzt ist erst recht alles egal. Und dass man muss also... Und wir sind jetzt keine Psychotherapeuten oder Psychologen. Das heißt, wir müssen für uns da auch, was unsere Grenze ist.
Ja, dann noch eine Verantwortung wahrscheinlich. Ne? Also eine gewisse Verantwortung habt ihr dann vielleicht auch.
Ja, die hast du auf jeden Fall, ja.
Obwohl jeder natürlich für sich selbst verantwortlich ist im Grunde. Ne? So. Ja.
Ja, es gibt... keinen, der Verantwortung hat, aber man hat Verantwortung.
Das ja, ist das, oder so ist auch gut gesagt.
Ja, das ist das Paradox, was man im Leben einfach irgendwo hier auf die Kette kriegen muss. Es gibt keinen, aber ich entscheide von morgens bis abends.
Meine Zen-Lehrerin hat mir mal gesagt, du bist nicht wichtig. Da dachte ich mir, wunderbar, ich bin Mutter von Kindern und bin nicht wichtig. Aber da war ja klar, wenn ich das jetzt irgendjemandem sage, sie hat es ja mir gesagt, sie konnte mich so gut einschätzen, dass ich das irgendwie abstrahieren kann, weil sonst kann man auch verrückt werden. Ne?
Die Meisterin hat gesagt, ich bin nicht wichtig und springe von der nächsten Brücke.
Ja,
ne?
Genau.
Also da muss man immer, deshalb ist es auch gut, wenn man halt, ja, wenn dann jetzt eine Beziehung ist, wo man sich kennt, kennenlernt.
Und deswegen so dieses Hoppen ist auch nicht so toll, von Meister zu Meister zu Meister und sich da immer so ein paar Schmuckstückchen rausholen, weil da entsteht eine Beziehung, man weiß nicht, natürlich hat man keine Verantwortung, auch wenn Leute jetzt auf YouTube Videos gucken, man trägt keine Verantwortung und trotzdem muss man wirken, trotzdem kommt da etwas raus, was raus will. Und das hat man nicht mehr in der Hand. Aber in so einem persönlichen Gespräch oder wenn Schüler zu einem kommen, dann ist was ganz Persönliches. Und was man ihm dann sagt oder der Person, gilt nicht für alle.
Ja. Oder manchmal gilt es doch für jemand anders, obwohl man es denen gesagt hat vielleicht. Oder es wirkt dann auch auf die anderen mit auf. Kommt drauf an.
Kommt drauf an, ja.
Kommt drauf an.
Hat man nicht in der Hand, ja. Das kenne ich auch von Satsang. Ja, da hat ein Meister irgendwas gesagt und zack, bumm, ins Herz getroffen. Ja.
Klar, ich auch, ja. Alexander, ich habe an dich noch eine Frage aus deiner Geschichte oder zu deiner Geschichte, was ich von dir gelesen habe. Du warst auch oder bist auch, wie war das? Du hast einen militärischen Rang. Was war das?
Ja, ich bin Gewürzjägeroffizier, der Reserve.
Offizier, also hört sich nach einem relativ hohen Rang an. Ich weiß nicht, wie lange du dabei warst.
Ich war nur 2 Jahre dabei, aber habe in den 2 Jahren eben die Offiziersausbildung gemacht. Das ging zu dem Zeitpunkt noch. Heute müsste man sich länger verpflichten. Also ich war sozusagen 2 Jahre beim Bund verpflichtet. Bei den Gebirgsjägern, das ist, was heute das KSK ist. Also es war damals so die Speerspitze und ja, ich habe das halt gebraucht.
Ja, war es wahrscheinlich auch eine körperlich sehr intensive Erfahrung, ne? Weil ihr seid ja da bestimmt auch körperlich sehr gefordert worden. Ne?
Ja, extrem. Also ich habe mit 20 mein erstes graues Haar gehabt und das kam genau wegen den Kameraden dort. Also mal als Beispiel, die haben über die Karte von den Alpen haben die mit dem Lineal eine Linie gezogen von 100 Kilometern und haben gesagt, die Linie gehen wir jetzt lang. Also einfach mitten quer. So, also solche und dann ist man eine Woche, ohne dass man irgendwelche Wege benutzen durfte, ist man da wirklich diese Linie dann hinterher. Und also es war schon sehr extrem. Aber ich habe das, da war ich ja 18, da habe ich das gebraucht und gesucht.
Gebraucht? Also warum? Um als Herausforderung, um dich körperlich zu spüren?
Ich denke schon, um mich zu spüren, vielleicht auch, hatte ich viel angestaute Energie, die ich da rein kanalisieren konnte.
Und das war ja oder ist ja eine sehr autoritäre Struktur und sehr genau festgelegt mit Befehl von oben und so weiter, dem man auf jeden Fall folgen muss. Hat sich das beeinflusst in deiner Entwicklung und ist davon was geblieben bezüglich Autorität oder was kannst du dazu sagen?
Oh, das müssten eher die Leute um mich rum sagen. Ne? Bin ich der General? Nee, ich bin...
Also gar nicht. Als er mir erzählt hat, dass er Offizierslaufbahn, eine Laufbahn hinter sich, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Der ist viel zu sanft.
Also mein Vater war auch hoher Offizier. Das war dadurch auch ein bisschen das Feld. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, war vorgegeben und dadurch war das irgendwie, ja, hat sich das angeboten, dass ich das auch eine Zeit lang mal habe, aber auch schon sehr schnell erkannt, dass das nicht mein Weg ist. Also es wurde mir auch angeboten, dass ich dann länger dort bleibe und da studiere bei der Bundeswehr, aber das war nicht mein Weg.
Danach kam Karate.
Es ist ja nicht nur, dass man dauernd funktionieren soll und also man soll auch dauernd funktionieren, so wie es der andere will. Also man folgt dauernd den fremden Ideologie und Vorstellungen und rückblickend muss ich sagen, wird man auch sehr stark konditioniert, politisch und in seiner ganzen auch Wahrnehmung und Gefühl und das war, hat sich nicht gut für mich angefühlt. Also ich war 2 Jahre schon gern dabei, aber es war dann auch okay, als es zu Ende war.
Ja.
In dem Alter hat man vielleicht auch eine Orientierungsphase oder wo gehöre ich hin, was mache ich jetzt und so.
Man hat sehr gut
Anfang
Geld
verdient. Anfang 20 Geld verdient, ja.
Es gab ja direkt, damals war es 1500 D-Mark noch, jeden Monat und man hat in der Kaserne gewohnt, keine Ausgaben gehabt. Also ich hatte, glaube ich, noch nie so viel Geld gespart wie nach den 2 Jahren.
Ich habe auch mal in Oberbayern gewohnt, da war in Lenkries ja auch eine Kaserne, da gab es mehrere Kasernen, so in Oberbayern, wahrscheinlich auch in der Nähe.
Im Mittenwald. Das ist direkt, wenn man nach Seefeld, Österreich, hinten rausfährt.
Ja.
Wir wohnen hier direkt gegenüber von der Kaserne, wahrscheinlich meinst du die.
Aber ich meinte hier in Lenkries, ich glaube, die ist jetzt auch zu in Lenkries. Ja.
Und eure Kinder lasst ihr so ganz frei, was alleine durch sie kommt. Also wenn da jemand zum Beispiel sagen würde, ich möchte auch zum Militär oder so, dass wenn jemand 18 ist, dann redet ihr denen nicht mehr rein, ne? Wahrscheinlich.
Nee. Also es gibt natürlich jetzt mit dem 18-Jährigen, da gibt es so Gespräche, was will er machen, will er überhaupt Abitur machen, was will er? Er hat sich für sich jetzt so einen gemütlichen Weg gesucht und will das Abitur machen und was danach ist, weiß er noch nicht. Und das soll ja auch so sein. Einen groben Plan haben sie ja schon irgendwie. Ne? Die haben ja Impulse auch durch ihren Freundeskreis. Und ja, die wurschteln rum und entdecken. Und ich meine, unser Lebenslauf ist ja auch sowas von kunterbunt. Es wäre ja schlimm, wenn ich sagen würde, mach dies, mach jenes. Ne? Also Leben ist Erfahrung und man muss auch mal hinfallen, aufstehen, kennen wir auch zu gut. Das gehört zum Leben dazu.
Also, aber wir kennen natürlich unsere Kinder relativ gut und können dann eben, wenn wir das Gefühl haben, dass sie Entscheidungen für sich planen, die sich seltsam für uns anfühlen, können wir natürlich sagen, vielleicht meditierst du noch mal eine Runde drüber.
Der Große hatte neulich einen Trip. Er ist jetzt in der 11. Klasse und meinte so, kam eines Tages, meinte, also es wird, wir müssen uns hinsetzen und reden. Okay, ich höre mit der Schule auf, also ein Jahr pausiere ich und dann steige ich wieder ein, weil er ist auf so einer Übergangsschule, also FOS nennt sich, Fachoberschule. Ne? Und dann haben wir gesagt, klar, kein Problem, was machst du das eine Jahr? dann gehst du ein bisschen Geld verdienen. Weil
er hat gesagt, er will arbeiten, er kann ja in der Zeit Geld verdienen, weil er eh zu schlau für die Schule ist und nach einem Jahr steigt er wieder ein, hat dann Geld verdient und kann praktisch sowieso nahtlos weitermachen, weil er ja eh sowieso der Allerschlauste ist. Also ja, das war jetzt sein Gedanke und dann haben wir gesagt, okay, dann
jetzt gehst du, dann suchst du dir einen Job und er wollte irgendwie so, ja, so halt wie Schüler sind, ne, so 2 Stunden am Tag und das vielleicht 3-mal die Woche. Und dann haben wir gesagt, nee, weil andere in deinem Alter, die machen jetzt eine Ausbildung, ja, und dann, wenn, dann schnupperst du richtig rein, dann machst du mindestens halbtags irgendwo, Getränkemarkt oder irgendwas, ne? Also hier so die Lungenbacken machen wir jetzt auch nicht, ne? Und weil so ist halt das Leben nicht, ne? Irgendwas müssen wir alle machen. Und dann hat er gesagt, okay, kein Problem. Ja, nach 3 Tagen kam er und meinte, ich gehe doch weiter zur Schule. Ja, aber das ist so, wo man dann einfach gucken muss, wenn die jetzt alles machen, worauf sie Lust haben, ich meine, das ist halt nicht das Leben, ne?
Ja, er hatte auch, er hatte die Motivation, er wollte einfach eine Pause, er wollte einfach mal ein Jahr lang oder Ruhe vielleicht einfach im Alltag haben und hat sich selber da auch was vorgemacht, indem er gesagt hat, ich gehe arbeiten und so, aber eigentlich wollte er Ruhe haben. Und wenn man das eben als Elternteil erkennt, dann kann man ja ihn zumindest halt nochmal zur Reflexion anstoßen.
Aber da ist er jetzt auch dankbar, weil er sagt, okay, er kam mit der großen Idee, dann blieb die Idee, dann hat man darüber geredet, dann wurde sie immer kleiner und er hatte, eigentlich ist es so, dass man den Kindern ermöglicht, selber gute Argumente für sich zu finden. Also nicht vielleicht seinem ersten Impuls, ich will jetzt mal ein Jahr nichts, aber sie wissen ja gar nicht, was ist denn ein Jahr nicht tun, ne? So, was beinhaltet das alles, ne? Und es hört sich im ersten Moment toll an, ich habe einen guten Gedanken, aber wenn man dann mit ihnen redet und sagt, also, ne, jetzt nochmal hier und da.
Ja, ist vielleicht auch sehr gut, dass man nicht einfach grundsätzlich direkt dagegen sagt und demjenigen das Gefühl gibt, das ist falsch und nicht richtig und er muss dafür kämpfen, dann wird es vielleicht noch attraktiver sogar, sondern wenn man einfach so wie ihr drauf eingeht, aber ihm auch einen weiteren Blick dazu quasi eröffnet oder die Möglichkeit gibt, das ein bisschen im größeren Zusammenhang zu sehen.
Ja. Ja, oder wir haben ihm gesagt, wenn du ein Jahr wirklich nichts tun möchtest, dann musst du mal schauen, wenn wir das machen, dann haben wir ja Verpflichtungen und wir können das machen, aber wir müssen ein bisschen planen und sagen, wir brauchen dann dieses Geld für das eine Jahr des Nichtstuns. Ne? Und er ist jetzt konfrontiert eben oder wurde damit konfrontiert, dass man das halt auch ein bisschen planen kann. Da kann man das schon machen. Ne? Ist ja auch nichts Schlimmes, in einem Jahr nichts zu tun. Ist ja was Schönes. Ne? Entstehen ja auch wieder tolle Sachen.
Ja, aber es ist immer auch gut, wenn man nicht dem ersten Gedanken oder auch dem ersten Gefühl gleich oft also da reinspringt, und sondern dass ja einfach die aus verschiedenen Facetten des Bewusstseins auch mal sich anguckt und drüber meditiert oder mal eine Runde joggen geht oder nochmal vielleicht auch rein kognitiv drüber nachdenkt, von der Logik her, wie wird das aussehen. Und dann, ja, und dann kann er eben, er sagt, was ihr mir bis jetzt nicht beigebracht habt, lerne ich nicht mehr.
Naja.
Mich würde noch interessieren, also von einem spirituellen Lehrer habe ich gehört, dass Kinder erst ab 12 Jahren aufwachen können, weil denen vorher irgendwie der Blick von außen, der fehlt. Man muss sich auch von außen reflektieren können. Können die das bestätigen? Weil ihr habt ja 3 Kinder. So.
Nee, kann ich nicht bestätigen. Also bei unserem allerjüngsten ist es so, dass der in ganz große Fragen hat, eigentlich alle 3 hatten das, immer so mit 4, 5, 6, zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr kamen wirklich schon sehr große Fragen ans Leben und die wir sind erstmal in Klausur gegangen und haben uns dann gefragt, wie erklärt man das jetzt einem Kind ganz spontan, aber dann haben wir an Naturvölker gedacht und haben gedacht, red einfach frei nach Schnauze, Kinder verstehen das, und das haben wir dann so gemacht. Also wir können
also, dass sie nicht wirklich aufwachen können. Weil, also Kinder sind wohl wenn die zur Welt kommen, sind die wohl eins mit allem, aber auf der Ebene der Erscheinung. Also die sind verschmolzen mit allem. Da ist nicht diese, also so hat er das, wenn ich das richtig wiedergebe, erklärt. Und das ist noch nicht das Aufwachen. Und das kann wohl erst so mit 12 passieren, weil doch der Außenblick fehlt, dass sie sich reflektieren können. Das geht wohl erst mit 12. Also ich gebe es nur so wieder, das vorher wohl tiefe Erfahrung sein können von Stille und so weiter, aber doch nicht irgendwie, ja. Aber könnt ihr nicht so bestätigen.
Ich weiß gar nicht, ob da ein Unterschied ist zwischen Erwachen und dem Zustand bis zu 3 Jahren. Also weil im Endeffekt ist dieses Erwachen ja kein kognitiver Prozess, weil dann, das ist ja genau das Trennende. Also meine Erfahrung ist, dass so die Kinder bis 3, 4 Jahre ja eben völlig so aus sich selbst heraus handeln. Also man könnte sagen, das Ego ist noch nicht so etabliert oder hat sich noch nicht so verfestigt. Dann kommt so mit 4 Jahren, wo das Ego immer stärker wird, das Ich, wo sie anfangen an der Kasse rumzuschreien, wenn sie keinen Bonbon bekommen und oder wo sie sich hinschmeißen auf den Boden und also wo man merkt, okay, jetzt geht's los. Da haben wir auch relativ eingelenkt, muss ich sagen, ganz schon in dem Alter. Also dem Kind gespiegelt, also diese Verhaltensweise, die nervt mein Umfeld sehr. Und dann kommt die Entwicklung, man könnte auch sagen, wo die Trennung im Geist stärker wird, die Dualität, oder wo der Geist immer mehr nach außen geht, sich immer mehr mit den äußeren Dingen identifiziert. Ja, aber also wir haben die Erfahrung, auch so durch die Praxis, dass die Kinder immer irgendwo sich so einen Teil aufrechterhalten von dem, was sie eh schon mitgebracht haben. Also insofern
kann man das pauschalieren, weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, aber irgendwie ist halt eine Individualität da, ne? Also alles, jeder Mensch ist ja anders und das kommt dann in der Entwicklung natürlich auch zum Vorschein. Ne?
Das ist ja auch wichtig, erstmal ein Ich aufzubauen, ne? Für die Kinder total.
Ja, natürlich. Die Meinung, die Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen eben, wo man schauen muss, in welchem Alter. Also wenn die jetzt sagen, ja, ich kann schwimmen und es kann nicht schwimmen, dann ist die Entscheidung, dann muss ich eingreifen. Ne? Und die sind halt oft so, ich kann das. Und diesen Berg, auch den Skiern, wo man weiß, um Gottes Willen, das schafft das Kind ja nie, da muss man eingreifen und sagen, nee, das schafft es jetzt nicht und da fahren wir jetzt gemeinsam durch. Und also die haben ja schon ein sehr starkes Ego, wo sie glauben, sie können alles. Und da muss man halt immer ein bisschen, das Lenken, eigentlich das gesunde Lenken, nennen wir das, ne? So, jetzt also, ja, im gewissen Alter ja auch nicht mehr, ne? Aber da sind die ja, die sind so, wie sie sind. Aber ich denke, das ist wie in einer Freundschaft, ja? Oder wie in einer Ehe. Die merken ja anhand, wenn wir etwas, also die Kinder kommen ja mit etwas und ich will eine Playsee. Und dann sagen wir, nö, wollen wir hier nicht haben, gibt es im Jugendzentrum eine. Und jetzt kann man sich darüber voll streiten und voll, also ständig im Ego zu lassen, ist ja auch nicht gut. Ich muss ja mein Ego dann auch zeigen. Also eigentlich ist ständig Ego, immer ein bisschen Spiel. Weil wenn ich gar kein Ego habe, dann bin ich die Mutti, die auch nicht... Ja, da ist kein Gefühl dann dahinter auch, ne? Und
die Kinder lernen dann auch nicht die Gesetzmäßigkeiten der Traumwelt kennen, könnte man sagen. Also die hier in dieser Erscheinungswelt gibt's ja auch Gesetzmäßigkeiten und Kausalität, wenn man so will. Und das müssen sie auch kennenlernen, sonst kommen sie da nicht zurecht. Oder sie müssen dann tatsächlich irgendwo in der Höhle sitzen. Und jemand müsste ihnen Essen bringen und selbst dann müssten sie noch auf Toilette gehen, da wären sie auch der Kausalität unterworfen.
Also klare Ja's und klare Neins, das ist ja völlig in Ordnung.
Und
aber halt erotischen.
Konsequent damit zu sein, ne? Was vielleicht auch nicht immer einfach ist, aber.
Also wir haben eben gesagt, was wir nicht erfahren haben, ist, dass die Eltern mit uns gesprochen haben. So. Und wir haben gesagt, wir möchten ihnen mit ihnen reden, dass sie wissen, warum wir so handeln. Ja, wenn wir Ja oder Nein sagen. Wenn wir zum Beispiel einen Spanienurlaub mit im Alter von 14, 15 erlauben, aber jetzt keine Playsee zu Hause haben möchten. Ne? Und da reden wir, warum wir das eine erlauben und das andere nicht, dass es nicht pauschal Ja und Nein ist.
Ja, die müssen das auch nicht gut finden, aber sie kennen dann unsere Ansicht, unser Gefühl. Also wir kommunizieren sehr offen unser Gefühl. Kann auch sein, dass man mal rumschreit, weil das ist in dem Moment ein ehrliches Gefühl. Und dann, die Kinder sehen ehrliche Gefühle um sich rum. Und gleichzeitig ist man nicht so behaftet. Also wir sagen auch oft, wir reflektieren die Handlung des Kindes, aber jetzt nicht das, was das Kind ist. Also wir sagen, deine Handlung war jetzt,
Die war wirklich
für die Mülltonne, aber das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Und wenn wir jetzt laut werden oder wenn es eine Grenze gibt oder wir konsequent sind, dann bezieht sich das auf deine Handlung, aber nicht auf dich als Mensch. Und dadurch lernen die eben auch zu differenzieren, beziehen das nicht auf sich und können dann auch damit umgehen.
Also es ist dann auch tatsächlich, bei uns ist es so, wir streiten und es ist wirklich innerhalb von, in der nächsten Sekunde ist es schon vorbei. Da ist keiner irgendwie noch da drin. Ja.
Ja. Yvonne, hast du noch Fragen? Ich
glaub, bei mir eigentlich nicht. Ist gut.
Fühlt sich eigentlich sehr rund an. Ist es noch was, wo ihr gerne ein Thema, über das ihr sprechen möchtet oder was ihr noch sagen möchtet?
Nö.
Ich glaube es gerade auch nicht.
Nö.
Ja.
Anders Quatsch.
Ja. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Es war ein schönes
und intensives,
informelles Interview. Danke euch.
Alles klar. Also,
ja.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.